Danke, Vater im Himmel, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der präsent ist, der sich freut und uns ja das Leben geschenkt hat. Danke, dass du Elisabeth segnest, auch im Geburtstag. Jetzt aber auch Susanne, die sich vorbereitet hat, für dein Wort weiterzugeben. Danke, dass du es erfüllst mit deiner Gegenwart. Dass du unsere Herzen auftust, dass wir verstehen können, was du meinst und dass wir es umsetzen können. Segne Susanne, gib ihr Kraft und Freude für den Dienst. Amen.
Ja, wir leben gerade ein bisschen von der Wanderwoche. Und ich hatte auch eine Andacht an einem Abend. Und wie wir erst gestern sind zurückgekommen, hat der Lukas gesagt, tu doch die Andacht, den Input nochmal weitergeben. Sorry an die, die es schon gehört haben, aber vielleicht könnt ihr eure Gedanken noch etwas weiter spinnen. Wir waren ja im April auf einer Studienreise in Israel. Und das war sehr eindrücklich für uns. Und wir durften unzählige historische Orte besuchen. Und es hat so einen ganz anderen Zugang gegeben zu der Bibel mit seinen Verheißungen und mit seinen Geschichten. Wir hatten auch eine wunderbare Reiseleiterin, die uns Zusammenhänge und erklärt hat und zu den Orten geführt hat, wo eben unser Glaube hat dürfen gestärkt werden. Am Anfang waren wir in der Wüste unterwegs, in der Negev-Wüste. Und da sehen wir ein Bild vom Tal Zin. Und das war sehr heiss da und das war sehr eindrücklich gewesen. Wenn man sich vorstellt, dass das Volk Israel 40 Jahre lang durch diesen Ort gezogen ist, durch die Wüste, und immer wieder hat müssen Zelt abbrechen und hat müssen weiterziehen mit Kind und Kegel und allen Tieren und alle Familien, alle Kochsachen, alles Holz, wäre das wahrscheinlich auch dabei gehabt haben, ein unglaublicher Aufwand. Man hätte etwas erahnen, wie das hätte gewesen sein. In der Wüste haben wir auch einen Haufen Beduinen gesehen, vor allem eben in der Negev-Wüste. Beduinen sind Nomaden, das heisst, sie ziehen weiter auf der Suche nach Wasser und Weiden für ihre Kamel-, Schaf- und Geissenherden. Und die Beduinen sind sehr stolz auf ihre Lebensstil. Beduinen sind ja bekannt für ihre Grosszügigkeit und Gastfreundschaft. Und wer in der Wüste auf ein Beduinenzelt trifft, wird von der Familie zum Essen eingeladen, zum Trinken und sogar auch zur Übernachtung. Und wir dürfen eine Nacht in einem Beduinencamp verbringen. Es war dann schon etwas touristisch, aber Beduinen, die wir auch unterwegs immer wieder gesehen haben, haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir und hat mich auch nachdenklich gestimmt. Ich war aber beeindruckt von ihrer Einfachheit und von ihrem Stolz auch. Im Beduinencamp haben wir auch eine Frau gehabt, die auch aus einer grossen Familie war. In diesen Beduinen ist es üblich, dass man 10 und mehr Kinder hat. Und sie hat uns dann erzählt aus ihren Sitten und Brüchen und Familienverhältnissen. Und sie hat da vor Ort auch noch gerade Kaffee gekocht, nicht Tee. Kaffee hat es auch gegeben, weiss ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir etwas dürfen probieren. Und ja, es war sehr interessant gewesen. Wir verlassen sich ein bisschen die Wüste und kommen ein bisschen in die Ferienzeit. Bei uns kennen wir das Nomadenleben fast nur in den Ferien. Seit Corona und der Klimakrise ist der Trend, Campingferien oder eben Zeltferien zu machen, hoch im Kurs. Campieren symbolisiert so ein bisschen ein Stück von Freiheit, von Unbeschwertheit, aber es kann auch anstrengend sein. Das ganze Gepäck, das man mitnehmen muss, das Aufstellen, bis man den Platz gefunden hat. Und wenn man so in einem Zelt campieren tut, dort trennt nur ein Stück Stoff zwischen innen und draussen. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach, sich so geborgen und sicher zu fühlen in einem Zelt in den Ferien. Es ist ein Wohnort auf Zeit, wo mit ein paar Haken fixiert ist und als Sicht- und Regenschutz dient. Und wenn die Haken rausgezogen werden, dann fliegt das Zelt zusammen. Oder ein Windstoß kann sich plötzlich zu einem Sturm aufblähen. Ein Regenguss wird zu einem ungemütlichen Wasserfall. Und wie der Lukas vorhin schon gesehen hat, die Zeltgemeinschaft ist eng. In der Nacht hört man Schnarchgeräusche vom Nachbarn oder das Kindergeschrei und man bekommt tagsüber so mit, was alles passiert auf einem Campingplatz. Trotzdem, campieren, für mich lieber in einem Wohnmobil, hat durchaus seinen Reiz. Wir schon zweimal dürfen in Norden eine Reise machen mit einem Wohnmobil. Und es war eine wunderbare Zeit, in der man etwas von dieser Freiheit durfte erleben. Aber es hat auch anders gegeben. Nämlich beim ersten Mal, wo wir in der Nacht vergessen haben, die Markise einzuziehen, hat es am Morgen eine böse Überraschung gewesen. Das Gestänge ist in Brüche gegangen, wo man die Tür mit Gewalt aufgetan hat, weil es eben in der Nacht geregnet hat und ein See hatte auf dem Storren. Aber es war nicht so eine grosse Sache, man konnte es dann am Schluss wieder reparieren und man konnte es flicken. Campieren bedeutet auch, sich verletzlich zu machen in der Gemeinschaft, auch von anderen Campern. Wenn man ein paar Tage vor Ort ist, dann lernt man auch ein bisschen die Gepflogenheiten der anderen kennen und checkt sofort, wie die ticken. Entweder man hat Freude und freundet sich an oder vielleicht nicht so und zieht sich eher zurück. Oder man ist eben auch ausgesetzt bei Naturgewalten von der Schöpfung. Und wenn man so bei einem Gewitter, wie es letzte Woche wahrscheinlich hier auch hat, da draußen in einem Zelt am Campen ist, dann ist das ein bisschen ungemütlich und nicht so lustig. Oder eben auch in der Wanderwoche, wo letzte Woche zwei ein bisschen später unterwegs waren, sind zwei in ein grosses Hagelgewitter gekommen, aber sie sind zum Glück gut wieder im Hotel angekommen. Ja, man hat eben nicht alles im Griff. Wir sind verletzlich als Teil von einer Schöpfung, die bedrohlich werden kann. Campieren kann auch ein Bild sein für das Leben. Was gibt uns Sicherheit? Auf was ist Verlass, wenn es ungemütlich oder gar lebensgefährlich werden kann? Gott hat auch Erfahrung mit Campen. Im Alten Testament haben vor allem Glaubensväter in Zelten gelebt. Wir kennen das sicher aus der Geschichte von Abraham. Er und seine Frau waren Nomaden. Oder beziehungsweise haben eben in Zelt gelebt. Und Gott hat dem Abraham gesagt, er soll seine Zelt abbrechen und weiterziehen. Ziehe von hier weg in ein unbekanntes Land. Ich werde dir den Weg zeigen. Dort mache ich dich zu einem großen Volk. Und Abraham ließ alles zur Reise bereit machen und nahm seine Sippe mit den Dienern und die Herden mit. Und der Weg hat sie geführt ins heutige Land Israel. Das grosse Volk bzw. die Verheißung von einer unzähligen Nachkommenschaft hat dann aber auf sich warten. Und Abraham seine Geduld und auch der Sarah seine Geduld ist kräftig auf die Probe gestellt worden. Bis dann die Szene kommt, wo Sarah das Gespräch zwischen Abraham und seinen Gästen belauscht, wo ihr die Geburt von einem Kind ankündigen. Man stellt sich den Besuch vor, wie Sarah in einem Zelt hinter diesen Blachen zulässt und das Gespräch belauscht und darüber muss lachen, weil sie ja schon eigentlich viel zu alt ist für ein Kind. Aber Gott hat die Verheißung gehalten. Und die weiteren Nachkommen von Abraham und der Sarai, die haben auch in Zelt gelebt. Isaac, Esau und Jakob und seine Söhne. Und ja, wenn man sich so vorstellt, in diesen Zelten, wie es vielleicht so in diesem Bild hätte, wie es in diesem Bild ausgesehen hätte können sein, es ist in den Zelten gezeugt worden, es ist geboren worden, es ist gestritten worden, es ist versöhnt worden, diskutiert, geschaffen, Verheißungen ausgesprochen und bewegt und so weiter. Gott hat sein Volk eben dann auch unterwegs in der Wüste begleitet, wo sie über Generationen als Nomaden gelebt haben. Und das Volk Israel war besonderen Gefahren ausgesetzt gewesen. Aber Gottes Verheißung ist festgestanden. Er hat sein Volk ins verheißene Land geführt, auch wenn es sehr, sehr lang gedauert hat und viele Umwege hat gegeben. Er hat sie am Tag geführt mit einer Wolkensäule und in der Nacht mit einer Feuersäule. Und beim Marsch durch die Wüste ist dann auch die Stiftshütte nach genauer Anleitung von Gott erbaut worden. Die Stiftshütte, der Tabernakel, ein sichtbares Zeichen von der Gegenwart von Gott, ein Ort, Gott ganz nah zu sein und ihn anzubeten, in einem Zelt, das immer wieder hat können auf- und abgebaut werden. Die Stiftshütte ist auch ein Zelt der Begegnung. Zelt der Begegnung mit Gott. Und es war Gottes Idee, sich da zu offenbaren und den Menschen zu begegnen. Es war ein Ort, wo man nicht einfach hergekommen ist, sich hergesetzt hat, sondern auch aktiv die Gegenwart von Gott gesucht hat. Vor dem Eingang ins Zelt war ein Brandopferaltar, wo Brandopfer gemacht wurden, für sich von Schulden und Vergehen zu lösen und Gott Danke zu sagen. Das Waschbecken, wo man sich gewaschen hat, ein Ort der Reinigung und der Buße. Im äußeren Heiligtum das Schaubrot, der Tisch, der erinnert an Gottes Versorgung. Und dann der Leuchter, die Menora mit den sieben Armen, die als Licht dienen hat. Die Menora mit den vielen symbolischen Zeichen, die sich einmal lohnen würde, eine Predigtreihe darüber zu machen. Und dann der Räucheraltar, wo die Fürbitten zu Gott sind aufgestiegen. Und im Allerheiligsten, wo die Bundeslade ist aufbewahrt worden, dort auch als sichtbares Zeichen der Gegenwart von Gott. Und da hat der Hohepriester nur einmal im Jahr rein dürfen. Die Stiftshütte, ein besonderer Ort, ein besonderes Zelt von der Begegnung mit Gott für die Israeliten. Ein sichtbares Zeichen von seiner Gegenwart mit vielen Hinweisen auch auf das Neue Testament. Und wir haben auch dürfen den Ort besuchen in Shiloh, wo die Stiftshütte noch lange aufgebaut war. Und das war auch sehr ein eindrücklicher Ort, wo man mit Ehrfurcht erfüllt hat. Sie hat dann auch erzählt, eben wie Hanna gekommen ist und ihr Gebet ausgesprochen hat, auch für ein Kind. Und wie sie nachher der Samuel zur Verfügung gestellt hat, Gott. Dass Gott nach bei den Menschen wohnt, greift dann auch das Neue Testament auf, das Johannesevangelium, was davon redet, dass in Jesus Christus eben das Wort ist Fleisch geworden und unter uns Menschen wohnt. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wie da heisst, Gott wohnte unter uns als fleischgewordenes Wort, wohnen heisst auch genauer übersetzt zelten. Gott schlägt in Jesus sein Zelt neu bei uns Menschen auf. Er selber macht sich verletzlich und erlebt, was es heisst, als Mensch zu leben. Gott macht Camping unter uns. Ein schöner Gedanke, oder? Er wohnt unter uns, dass er uns auf unserem Lebensweg ganz nah kann sein. Jesus hat das vorgelebt und seine Leute unterwiesen und das Himmelreich aufgerichtet unter uns Menschen. Er hat den Weg ins Allerheiligste geebnet. Der Vorhang ist zerrissen und wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Und bevor Jesus sein irdisches Zelt wieder abgebrochen hat, verheisst er uns eine Perspektive, die uns nichts und niemand mehr nehmen kann. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Was für eine Verheißung. Und Johannes steigert das Bild vom Zelten, indem er erzählt, dass Gott einmal alle unsere Tränen abwischen wird. Und es würde kein Tod mehr geben, es würde kein Leid mehr geben, es würde keine Krankheit mehr geben, es würde kein Kriegsgeschrei mehr geben. Und da dürfen wir einfach in das Zelt zu Gott gehen und unsere Fragen dürfen gestillt werden. Die Brüche in unserem Leben, die Stunden vom Scheitern, aber auch die glücklichen Augenblicke von unserem Leben werden bei Gott gut aufgehoben sein. Und auf alle quälenden Warum-Fragen, auf alle verzweifelnden Gedanken von unserem Leben, was einfach manchmal gibt, wird er uns Antwort geben. Er wird unsere Tränen aus unseren Gesichtern abwischen und uns trösten. Im himmlischen Zelt, da werden wir ganz heil. Und in seiner Gegenwart werden wir gesund. Und so wird das neue Leben in seiner Gegenwart sein. Was für eine wunderbare Verheißung. Und ich möchte mich immer wieder daran erinnern. Vielleicht auch, wenn ihr in den Sommerferien noch einmal unterwegs seid oder vielleicht selber geht, kampieren. Gott möchte unter uns wohnen. Er ist unser Begleiter. Er meint es gut mit uns. Und wir dürfen unser Leben immer wieder jeden Tag ihm anvertrauen, bis es einmal im Himmel seine Vollendung findet und wer weiß, vielleicht gibt es einen wunderbaren himmlischen Zeltplatz. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Unser Leben ist eine Art Zeltplatz. Gott schenkt uns Raum zum Leben. Er gibt uns viel Freiheit, wie dass wir unser Leben gestalten. Unser Leben ist jedoch verletzlich. Wir brauchen einen Halt, der nicht nur durch ein paar Haken im Boden verankert wird. Ein fester Halt gibt uns der Glaube. Und Gott gibt uns, wie auch dem Volk Israel, Leitlinien, die uns Sicherheit geben. Und er schenkt uns durch Jesus Christus Zugang zum Heiligtum. Wir dürfen durch den Glauben ein Teil von seinem Reich sein, vom Himmelreich. Wir dürfen Königskinder sein, die einmal bei ihm in der Herrlichkeit dürfen sein. Und das wird der schönste Zeltplatz sein. Und ich wünsche uns allen, dass wir wie das Volk Israel die sichtbare Gegenwart Gottes in unserem Leben zulassen. Er hat viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse für uns bereit, auch hier in unserem irdischen Leben. Ich möchte gerne beten. Danke, Herr Jesus, dass du seit der Schöpfung die Menschen begleitest und dass du einen wunderbaren Plan hast mit jedem Einzelnen von uns. Danke für das Leben, das du uns geschenkt hast und für den Lebensraum, wo wir uns drinnen dürfen bewegen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ein Gott, der die Nähe zu uns Menschen immer wieder sucht. Es ist dir nicht egal, wie es uns geht. Du interessierst dich für uns und willst uns immer wieder so begegnen, wie wir es brauchen und willst bei uns wohnen. Hilf mir und uns allen, dass wir das auch zulassen. Und danke, Jesus, dass du der Schlüssel zum Himmelreich bist, zu der himmlischen Heimat. Und danke, dass das, was du gelehrt hast im Glauben, dass wir das einfach annehmen dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst in uns und durch uns. Dir gehört Lob, Preis und Ehre. Amen. Amen.
Danke vielmals. Wir haben eine Geschichte in der Bibel im Neuen Testament, wo ein Mensch eine besondere Begegnung hat mit Jesus. Und zu ihm sagt Jesus, heute will ich bei dir wohnen. So lesen wir sie in der alten Übersetzung und da kommt auch wieder das Zelten bei dir vor. Wenn man eine Begegnung mit Gott hat, schlägt er sein Zelt auf bei mir. Der Mensch hat Zachäus geheissen. Der hat einen ganz speziellen Zugang zu Jesus. Er hat nicht einfach gesehen. Er wäre zufrieden damit. So aus Distanz, kurz einen Blick werfen und ihm begegnen. Und das wäre schon genug gewesen. Aber das hat Jesus nicht gelangt. Er ist geblieben stehen an dem Ort, wo er sich versteckt hat. Er hat aufgeschaut, hat ihn wahrgenommen und hat gesagt, heute komme ich zu dir in dein Haus. Dein Haus, das fülle ich mit meiner Gegenwart. Und der Zachäus hat tatsächlich eine Lebensveränderung erfahren. Jemand ganz anders im Neuen Testament hat völlig einen anderen Zugang gehabt. Der blinde Bettler am Wegrand vor der Stadt Jericho. Der hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt und hat angefangen, im Zeug umzubägen und hat sich bemerkbar gemacht. Und hat geschrien nach Jesus, Erbarmung über mich. Jesus hat es gehört, ist geblieben stehen, ist dem Mensch begegnet und er hat sein Leben können verändern. Ich glaube, wir werden im Anschluss an die Predigt, dass Gott bei uns die Zelte vielleicht nicht einfach so achtlos dran vorbeigehen, sondern vielleicht gibt es Menschen bei uns, die einen Zugang haben, die innerlich sagen, ich schreie schon lange. Wie der Blinde. Und ich möchte schon lange eine Begegnung mit Jesus. Und jemand anderes sagt, ja, mir reicht es eigentlich, wenn ich es aus Distanz sehe, weil man weiß ja nicht so recht, was da passiert. Wir haben ein wunderschönes Lied, das ich da gefunden habe, oder schon lange kenne im Büchli, wo das heisst, «Gang nicht vorbei, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade erzeigtest, gehe nicht vorbei, bleib bei mir stehen. Komm zu mir, hör des Herzens Schrei. Da du anderen Gnade zeigtest, gehe nicht vorbei. Und ich möchte einfach, dass wir vielleicht den ersten Vers singen und uns das überlegen, wie stehe ich eigentlich so vor dem Jesus? Was habe ich für einen Zugang? Bin ich eher ein Zachäus, so ein bisschen, der sich so ein bisschen im Geblatt, im Geäst verstecken und wo zufrieden wäre, einfach etwas zu sehen von ihm? Vielleicht ein Wunder aus Distanz gesehen? Oder bin ich wie der, der so betroffen ist von seiner eigenen Not und Armut und alles in ihm schreit nach Begegnung und nach Erneuerung? Egal wie, Jesus bleibt da. Heute will ich bei dir wohnen. Und dazu laden wir ein, während wir das Lied singen. Wir haben ja da die segensreiche Einrichtung eigentlich von einer Gebetsbank, aber ich finde, es ist auch segensreich, wenn man später vielleicht jemanden antippen kann oder während dem Singen, willst du nicht für mich beten? Und dann tun wir das und dürfen einander segnen und auch Gottes Gegenwart und Heil zusprechen. Geh nicht vorbei.
Nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnade zeigtest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens zeigtest, gehe nicht vorbei.
Er gehört unseren Herzensschrei. Und wie wir uns jetzt so fühlen, ob es uns ganz gut geht, aber eben, ob wir so einen Zugang haben, einen Suchenden, er sieht uns, er kennt uns. Und wir singen noch einen zweiten Vers von diesem Gebet singen. Gib mir am Thron der Gnade Ruhe von meinem Schmerz. Manchmal hat man Schmerzen, wo man das Gefühl hat, niemand kann mir Abhilfe schaffen. Vielleicht auch körperlichen Schmerz. Jesus kann da reinkommen und uns Ruhe geben. Gib mir Ruhe von meinem Schmerz. Es ist der Vers 2. Excuse. Genau. Wir singen den auch noch gerade miteinander. Gib mir Ruhe von meinem Schmerz. Wir singen den zweiten Vers. Ja, danke, dass du uns das schenkst. Ruhe von unseren Schmerzen. Wenn wir so Sehnsucht haben, im Herz oder auch ganz handfest. Dass du fähig bist, Jesus, auf das einzugehen. Und ich möchte gerade jetzt ganz besonders all die mit deiner Gegenwart segnen und die bitten, dass du sie mit dem erfüllst, was sie brauchen, die gerade so körperlich leiden. Du kennst all die Gefühle, die es auslöst, Jesus. Das ist dir nicht unbekannt. Du weißt, wie es uns geht, in diesem Schmerz, in der Hoffnungslosigkeit vielleicht auch, in der dunklen Wolke, die sich zusammenbraut, wenn man an die Folgen manchmal denkt. Danke, dass du Herr über Leben und Tod bist, aber auch der Herr über den Schmerzen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du jeden, der jetzt an dem leidet, auch berühren. Egal was es ist. Danke, dass wir unsere Hand dir entgegenstrecken und dass du einfach wirkst. Schlag dein Zelt auf in unseren Herzen, über dem, was uns wehtut und uns Not macht. Wir singen den zweiten Vers.
Gib mir an dem Thron der Gnade Ruhe von meinem Schmerz. Sieh, hier knie ich tief in Buße, tröste du mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Sieh, hier knie ich tief in Buße, tröste du mein Herz.
Und wie es der Blinde hatte, braucht es einfach auch viel Vertrauen, dass Jesus das wirklich auch tun kann. Der Blinde hat gewusst, Jesus kommt in die Stadt und er hat nicht gewusst, was ihm wird passieren, aber er hat gewusst, dass Jesus der kann etwas. Etwas, was andere nicht können. Und er hat gewusst, wenn nicht er mir helfen kann, dann kann es niemand mehr. Und er ist nicht enttäuscht worden. Und Jesus ist geblieben stehen und hat ihn wahrgenommen. Er nimmt auch dich und mich wahr, immer wieder. Und so dürfen wir das auch ausdrücken. Mit dem Rest von diesem Lied, wir singen noch den dritten und den vierten Vers und singen wir es doch ganz für uns. Er ist die Quelle vom Trost. Er bringt Heil. Er ist der Friede für dein und mein Leben. Und wir dürfen ihn einladen, schlag dein Zelt auf bei mir. Komm in mein Leben und ihm danke dafür. Wir singen 3 und 4 noch.
Nur zu dir steht mein Vertrauen, Fels der Ewigkeit. Bei dir bin ich immer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Beate dich nicht, armer sicher, jetzt und alle Zeit. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du heim. Friede meines Herzens wird mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, wird des Herzens Schrei. Teil der Tide meines Herzens, der ganz mein
Ja, wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein lebendiger und ein zugewendeter Gott bist. Ein Gott, der mitten unter uns wohnt, und das heisst auch in meinem Leben und im Leben von jedem von uns. Danke gibst du uns, die Geist, der uns das wie verbürgt und sicher macht da drin. Danke, dass du uns kennst mit unseren Nöten, aber auch mit unseren Freuden. Danke, dass dein Segen bleibt und beständig ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen.